Die Deutschen, ein Volk der Mitläufer, die sich in weiten Teilen eben nicht gegen das Regime der Nationalsozialisten aufgelehnt haben. Die NS-Zeit als eine Zeit der Zustimmungsdiktatur. Das war und ist bislang die überwiegend gängige Sichtweise der maßgeblichen Historiker und Historikerinnen, die sich mit der Nazizeit beschäftigt haben. Der renommierte Experte für die Geschichte des Nationalsozialismus und Autor diverser Bücher und Biografien von Nazi-Größen, unter anderem darunter Hitler und Himmler, und ehemaliger Professor der Universität London, Peter Longerich, vertritt in seinem neuen Buch Unwillige Volksgenossen, wie die Deutschen zum NS-Regime standen, das heute erscheint, jetzt eine andere These. Nach Auswertungen umfangreichen Quellenmaterials kommt Longerich zu dem Schluss, die Deutschen waren kein Volk von Ja-Sagern. Eine überraschende These, über die ich mit Peter Longerich sprechen möchte, um zu verstehen, auch zu verstehen, wie er dazu gekommen ist. Guten Morgen, Professor Longerich.
Morgen, Frau Maul.
Herr Longerich, schon der Titel Ihres Buchs, Unwillige Volksgenossen, ist ja überraschend und irritierend zugleich. Worin bestand denn diese Unwilligkeit?
Ja, es heißt eben nicht widerwillige oder widerständische Volksgenossen, sondern unwillige. Das heißt, aufgrund der Recherchen, über die wir noch sprechen werden, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass in der gesamten Zeit des sogenannten Dritten Reiches eine breite Unzufriedenheit in der Bevölkerung herrschte und viele Maßnahmen des Regimes durchaus sehr kritisch gesehen wurden. Aber es reichte eben nicht für eine Widerstandshandlung oder für ein Widerstehen. Mhm. Deswegen dieses unwillig im doppelten Sinne, also Unwillen über die Politik des Regimes, aber auch ein mangelnder Wille, sich dagegen aufzulehnen.
Ja, Sie haben jetzt schon Ihre Recherchen erwähnt. Sie haben für dieses Buch ein intensives Quellenstudium betrieben und die Haltung der Deutschen zum NS-Regime anhand von Stimmungsberichten des SD, also des Sicherheitsdienstes, der zur SS gehörte, und die gezielte Bekämpfung und Vernichtung politischer Gegner sowie die Einschüchterung der Bevölkerung zum Ziel hatte. Was genau lässt sich daraus ableiten?
Ja, nicht nur der SD, sondern ich habe insgesamt 5000 Stimmungs- und Lageberichte, wie das damals hieß, ausgewertet, die von verschiedenen Dienststellen erstellt wurden, also von der Gestapo, von der inneren Verwaltung, von der Justiz und auch vom Sicherheitsdienst der Partei, also dem SD. Und das Interessante dabei ist, dass es eine sehr hohe Übereinstimmung gibt zwischen diesen verschiedenen Dienststellen und dass diese Übereinstimmung auch alle Regionen des Deutschen Reiches betrifft. Sie können also durch ganz Deutschland bestimmte Stimmungsschwankungen verfolgen in den Berichten. Und es werden auch sehr deutlich die Ursachen für diese Missstimmung benannt. Und zwar eben im hohen Maß übereinstimmend von den verschiedenen Dienststellen in den verschiedenen Regionen. Das verleiht dieser Quelle doch eine hohe Plausibilität. Auch wenn natürlich man bei der internen Berichterstattung über Vorgänge in einer Diktatur natürlich auch mit Vorsicht an die Sache herangehen muss.
Ja, und wenn man bedenkt, dass es eben Aufgabe beispielsweise des Sicherheitsdienstes war, Gegner ausfindig zu machen, da könnte man ja schon denken, dass der SD allein deshalb überall Nazi-Gegner sah. Ja.
Also das war schon gerade beim SD methodisch schon ausgefeilt. Man hat also unterschieden zwischen den Gegnern und der allgemeinen Stimmung und hat versucht, hier eine Trennung vorzunehmen. Das ergibt sich schon aus der Gliederung der Berichte. Es waren noch andere Zuständigkeiten. Beim SD haben insgesamt 30.000 Informanten gearbeitet. Also da ist schon eine gewisse Methodik dahinter, auch wenn natürlich man bestimmte Einschränkungen machen muss. Es gibt zum Beispiel Ereignisse, die einfach in den Berichten nicht vorkommen, weil sie einfach in der Diktatur nicht gab.
Ja, welche zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel findet sich verhältnismäßig wenig über die Judendeportationen, weil das war ein Ereignis, das offiziell gar nicht vorkam. Das stand nicht in der Zeitung. Das konnte also auch nicht stimmungsbildend sein. Mhm. Und es gibt andere Beispiele, etwa ich habe in Bayern verschiedene Dinge gefunden. Die bayerischen Behörden berichten auch über bestimmte antijüdische Maßnahmen nicht, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich dazu verhalten sollen, weil die im Grunde genommen illegal gewesen sind.
Die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist die, sind diese Berichte denn bislang nicht untersucht worden?
Naja, sie sind schon bekannt in der Forschung, aber die bisherigen Untersuchungen beziehen sich entweder auf einzelne Zeitabschnitte, auf bestimmte Regionen oder auf Themen. Und was ich jetzt wohl das erste Mal gemacht habe, ist, dass ich mal für die ganze Zeit und für alle Themen eine Gesamtauswertung vorgenommen habe. Wie gesagt, 5000 Berichte. Und was mich eben dann doch überrascht hat, ist eben diese hohe Übereinstimmung bei den verschiedenen berichtenden Stellen und auch in den verschiedenen Regionen.
Würden Sie denn sagen, Ihre Forschungsergebnisse stellen jetzt den Konsens der historischen Forschung der vergangenen Jahre hinsichtlich eben der Zustimmung der Volksgemeinschaft, der Volksgenossen zum NS-Regime in Frage. Ich hatte ja eingangs geschildert, wie einhellig die Sichtweise doch bislang ist und war.
Ja, es hat sich ja mittlerweile dieses Schlagwort von der Zustimmungsdiktatur durchgesetzt, auch in der Öffentlichkeit, auch im Schulunterricht, denke ich. Aber so einfach ist es eben nicht. Das heißt, wir haben natürlich in der Bevölkerung die stärkste Gruppe sind natürlich die Anhänger des Nationalsozialismus. Das darf man nicht unterschätzen. Die Aktivisten oder auch die Mitläufer, das ist die stärkste Gruppe. Aber es gibt daneben eben nach wie vor auch andere soziale Großgruppen, etwa kirchlich gebundene Bevölkerungskreise, die ihre eigene Meinung haben und ihre eigenen Interessen verfolgen und sich nicht in einer großen Volksgemeinschaft aufsaugen lassen wollen. Man muss also sehen, dass, denke ich, in der Forschung, aber auch vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung, die Unterscheidung zwischen dem nationalsozialistischen Anhang, den Nationalsozialisten und der allgemeinen Bevölkerung verschwimmt. Man setzt beides zu leicht gleich und geht von Zustimmungswerten von über 90% theoretisch aus. Das sehe ich eben anders und ja, ich setze da schon ein deutliches Fragezeichen hinter diese These.
Und was ist mit dem Risiko, dass angesichts Ihres Buchs und dessen Thesen es eine Gefahr der Verharmlosung von Mitläuferschaft gibt? Also just in einer Zeit, in der ja der Rechtspopulismus immer mehr an Boden gewinnt und die Rechtspopulisten nur auf Argumente lauern, endlich eine in Anführungsstrichen Befreiung von der Kollektivschuld zu erreichen?
Das sehe ich so nicht. Also zunächst mal, mir geht es ja natürlich nicht darum, Menschen zu belasten oder zu entlassen, das ist nicht die Aufgabe von Historikern. Aber wenn Sie jetzt die Frage so stellen, denke ich, wenn man eine Diktatur vor sich hat, die ja funktioniert hat, das ist ja überhaupt keine Frage in ihrer fürchterlichen Art und Weise, aber nicht, weil sie auf der großen Zustimmung der Menschen beruhte, sondern einfach darauf, dass die meisten sich haben so mitschleppen lassen, dass sie kein Risiko eingehen wollten, dass sie einfach mitgemacht haben, murrend, aber dann doch nicht sich auflehnend, dann ist das Bild ja auch sehr deprimierend. Das heißt, sie können eine Diktatur errichten, ohne eine große Zustimmung zu haben. Und mir scheint das überhaupt nicht entlastend zu sein. Und im Übrigen ist es ja so, dass die Verantwortung für das, was geschehen ist, nach wie vor bei den Leuten liegt. Wenn sie eine solche Diktatur ertragen, murrend, aber dann doch eben das tun, was man von ihnen verlangt, dann tragen sie ja doch die Verantwortung für die Ergebnisse dieser Politik.
Der Zeithistoriker und ehemalige Professor an der Universität London, Peter Longerich, über sein heute erscheinendes Buch Unwillige Volksgenossen, wie die Deutschen zum NS-Regime standen. Es erscheint im Siedler Verlag, hat 640 Seiten und kostet 34 Euro. Herr Professor Longerich, danke für Ihre Zeit und die Informationen rund um Ihre neuesten Forschungsergebnisse.
Sehr gerne.